Come on. Jesus ist gut. Ja, Carmen hat es gerade schon gesagt, wir sind in einer neuen Predigtserie, die heißt Leben vom Meister lernen. Ihr könnt die erste Folie genau, ist schon da. Und die ist angelehnt an dieses wunderbare Buch von John Mark Comer. Ich darf auch sagen, im Bücherpunkt gibt es wieder neue Exemplare, die man auch nachbestellen kann. Bitte lest dieses Buch, studiert es. Es wird auch dazu noch einiges an Material geben, das werdet ihr dann später noch erfahren. Aber es ist ein unglaublich wertvolles Buch, eine unglaublich wertvolle Serie und auch meine Predigt heute ist sehr stark auch angelehnt an das, was in diesem Buch steht und sehr stark dadurch inspiriert. Und wir werden uns in diesen nächsten jetzt insgesamt 4 Wochen explizit mit diesem Thema auseinandersetzen, werden aber auch über das ganze Jahr hinweg immer wieder Serien haben, bezugnehmend auf das Buch und auf dieses Thema der Nachfolge, auf dieses Thema der Jüngerschaft. Und ich möchte dich wirklich von Herzen einladen, dass du das nicht nur innerlich so abhakst, so nach dem Motto, wieder eines von vielen Themen. Oder irgendwie so diese Schublade aufmachst, okay, jetzt beschäftige ich mal kurz mit dem Thema und dann mach ich die Schublade wieder zu und dann bleibt das dort. Sondern ich glaube zutiefst, dass das nicht einfach nur ein Thema ist, sondern dass es das Thema ist, das substanziell letztlich Christsein zum Ausdruck bringt, was sich letztlich ausfließt, ausgießt durch dieses Leben vom Meister lernen, durch dieses Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Und mein Gebet und unser Gebet ist, dass du dich mit hineinnehmen lässt, wieder neu in diese Nachfolge zu Jesus Christus, diese Nachfolge, die er uns anbietet, diese wunderbare Einladung, die Jesus ausspricht. Und das, worüber wir immer wieder sprechen, ja auch hier miteinander, ist, dass Jesus nicht umhergegangen ist und gesagt hat, hey Leute, hier sind 5 Punkte, glaubt die und dann ist euer Ticket in den Himmel gelöst. Das war nicht die Einladung, das war nicht die Botschaft Jesu Christi. Die Botschaft und die Einladung Jesu Christi war immer und immer wieder Markus 1, Vers 16, komm, folge mir nach. Komm, werde mein Jünger. Das griechische Wort, was hier für Jünger bezeichnet wird, ist immer ein harter Cut, ich weiß, aber das griechische Wort, ihr müsst es auch heute ein bisschen auch gedanklich dabei bleiben, mathetes, sag das doch mal zu deinem Nachbarn mathetes, ohne ihn anzuspucken, okay? Mathetes. Mathetes ist ein griechisches Wort und es bedeutet im Grunde Schüler, Student, Lernender, aber viele Theologen sind sich einig darüber, dass eigentlich um die Tiefe dieses Begriffes Mathetes, Jünger auszudrücken, eigentlich Student, Schüler, Lernender nicht so ganz die ganze Facette davon ausdrückt, weil es eben nicht nur dieses kognitive so zu lernen, was Jesus gesagt hat und nicht nur auf einer Lehrebene, auf einer Wissensebene irgendwie eine Wissensvermittlung zu erleben, sondern tatsächlich eher das fast passendste Wort für Jünger eigentlich Azubi wäre oder Mathetes, so ein Auszubildender, der nicht nur, ja, so ein Malermeister, der am Ende ja nicht so eine Ausbildung macht, um am Ende ein Buch über Malerei zu schreiben, sondern der seine Ausbildung macht, um nachher exakt dasselbe tun zu können wie sein Meister, wie der, von dem er es gelernt hat. Und das ist diese Stoßrichtung hinter diesem Wort Jüngerschaft, über das wir ja auch letzte Woche schon sehr, sehr reichlich erzählt haben. Jesus, er war, das haben wir letzte Woche festgehalten, er war kein Rapper, sondern er war ein Rabbi, genau. Und als Rabbi nahm er Menschen in die Lehre und brachte ihnen bei, was es heißt, nicht nur kognitiv Dinge zu lernen, sondern tatsächlich eine Lebensweise zu entwickeln, die ihm entspricht und die letztlich in dieser Nachfolge sich ausdrückt. Was immer wieder spannend ist zu realisieren, ist, dass Jesus nicht der Erfinder von Jüngerschaft war. Das ist manchmal für Leute überraschend, weil sie denken, Jüngerschaft und Jesus und so. Nein, Jesus ist nicht der Erfinder von Jüngerschaft gewesen. Es gab Jüngerschaft schon vor Jesus, schon lange vor Jesus und es gab auch Jüngerschaft nach Jesus. Und es gab vor ihm Rabbiner und auch nach ihm Rabbiner. Und interessanterweise ist auch dieses Konzept Jüngerschaft gar nicht ursprünglich hebräischer Natur, sondern tatsächlich griechischer Natur. Wir lesen das erste Mal oder erfahren das erste Mal dieses Konzept, dieses Modell von Jüngerschaft 400 vor Christus mit einem durchaus bekannten griechischen Philosophen Plato, der ein Mathetes, also ein Jünger von einem anderen ziemlich bekannten griechischen Philosoph, nämlich, genau, Stille. Sokrates, Ja, genau, da kam jetzt, da gehen die Leuchter wieder auf. Plato, der Mathetes Jünger bei Sokrates war und lernte von Sokrates quasi Lebensweise, Lebensführung. Und dieses Konzept der Jüngerschaft, das verbreitete sich dann über den Mittelmeerraum, dann auch über das Römische Reich, die Region, dann auch hinein bis nach Jerusalem und dann auch hinein mit in das erste Jahrhundert, in dem Christus selber gelebt hat. Und ich finde es immer wieder spannend, da ein bisschen genauer reinzuschauen, was genau eigentlich dieses Modell der Jüngerschaft bedeutet hat im ersten Jahrhundert. Weil wir können so schnell diesen Übertrag haben, dass wir uns irgendwie unsere Gedanken machen, was wir meinen heute im 21. Jahrhundert, was die Jüngerschaft denn wohl bedeuten mag und wir unsere Vorstellungen haben. Aber dieses Modell, dieses Konzept war eingebunden, eingegliedert in eine bestimmte Zeit. Es hat eine bestimmte Form und es macht Sinn, sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen, weil das auch nachher Übertrag in unser Leben heute hat. Wollen wir das einmal zusammen machen, so ein bisschen Geschichtsunterricht, mal so ein bisschen tiefer reingehen. Dazu möchte ich euch quasi mit hineinnehmen in das jüdische Schulsystem, wenn du so möchtest. Und John Mark Comer, er beschreibt es auch sehr schön, auch in seinem Buch, wie das damals abgelaufen ist. Du musst verstehen, das jüdische Schulsystem lief so, dass du dein Kind im Alter von 5 Jahren in das sogenannte Beit Sefer, also das Haus des Buches, hineingebracht hast. Das war so eine Art Äquivalent zu dem, was wir heute haben als Grundschule, da wo wir unsere Kinder hinschicken mit der Schultüte. Und so war das damals, dass du im ersten Jahrhundert dein Kind in dieses Haus des Buches geschickt hast, mit 5 Jahren. Und die Kinder lernten dort neben Lesen, Rechnen, Schreiben, die klassischen Dinge, lernten sie vor allen Dingen, und das ist vielleicht ein großer Unterschied zu unserem Schulsystem, lernten sie vor allen Dingen Altes Testament. Sie lernten die ersten 5 Bücher des Alten Testamentes, die ersten 5 Bücher Mose, von Genesis bis Deuteronomium, lernten sie komplett auswendig bis zum Alter von 12 Jahren. Also das kannst du dir mal hier ungefähr, ich habe das hier mal markiert, also die lernten einfach mal so viel bis 12 auswendig, okay? Also so viel ungefähr. Es sieht jetzt erst gar nicht so, der Effekt hatte ich mir besser vorgestellt. Na gut, egal. Aber es kommt noch gleich besser. Wir sind noch nicht fertig. Und bis zum 12. Lebensjahr lernten sie also die ersten 5 Bücher Mose auswendig. Und ganz ehrlich, also ich finde das schon ziemlich beeindruckend. Also ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage wäre. Aber 5 Bücher Mose, das ist eine Ansage und ist ja auch nicht alles einfach. Da ist auch Levitikus dabei und so. Also da sind auch taffe Texte dabei. Das ist ja nicht nur alles und so hat Gott die Welt gelebt. Nein. Und wenn du das tust, dann tu das. Und das, also versteht ihr, das ist ja schon auch taff. Aber das haben sie gelernt, bis sie 12 waren. Und für die meisten jüdischen Kinder war an dem Zeitpunkt ihre schulische Ausbildung beendet. Also mit 12 Jahren bist du dann normalerweise als Frau oder als Weibchen bist du dann quasi innerhalb der ersten 3 Jahre danach wurdest du dann meistens verheiratet. Oder hast geheiratet und hast dann Kinder bekommen. Also es ging sehr, sehr früh schon los, dass du mit 15, 16 dich normalerweise schon verheiratet hast und Kinder hattest. Und die männliche Seite der Schöpfung, die war dann meistens aufgerufen, sich bei ihrem Vater im Familienbusiness einzubringen, 3 Jahre mindestens dort eine Ausbildung zu machen, bevor sie dann auch geheiratet haben und Kinder nicht bekommen haben, sondern gezeugt haben. Genau. Und so lief dann das Leben für die meisten ab. Aber es gab unter diesen Studenten das Haus des Buches oder das Beit Sefer, gab es auch die Besten der Besten. Und das waren die, ja, sage ich jetzt mal, die Streber, sage ich mal, also die Leute, die wirklich am meisten gelernt und am besten waren in der Schule, die bekamen eine weitere schulische Ausbildung und kamen in das Beit Midrash, das Haus des Lernens. Und das Haus des Lernens war wirklich eine intensive Schmiede des Lernens, des Studierens. Dort hast du als Student, als junger Mann, das war auch nur zugänglich für Männer, zwischen 12 und 14, hast du wirklich eine intensive Ausbildung über die Tora, aber auch über das gesamte Alte Testament als solches bekommen. Du hattest wirklich einen Experten in diesem Bereich, der dich 24/7 wirklich komplett da reingenommen hat und du hast gelernt und dies und das. Und am Ende deines Haus Midrash oder Beit Midrash hattest du dann am Ende das komplette Alte Testament auswendig gelernt. Also im Alter von 14 Jahren. So, und jetzt, meine Lieben, das ist das hier. Da kann ich mal einmal ein Boah. Ja, genau, danke. Jetzt ist der Effekt angekommen. Sehr gut. Also das ist schon sehr beeindruckend, mit 14 das komplette Alte Testament auswendig. Und dann war für die meisten hier das schulische System zu Ende und sie gingen dann auch wieder ihres Weges, haben geheiratet und Business und so weiter. Aber es gab noch eine dritte Ebene, Und das war wirklich der Klimax, das war der Höhepunkt dieses Ausbildungssystems. Und das war letztlich ein Matheteis zu werden oder im Hebräischen ein Talmidim, ein Nachfolger, ein Jünger von einem Rabbi. Das war wirklich nur zugänglich für die absolute Creme de la Creme, die Schlausten der Schlausten. Und als ein solcher Schlauer bist du dann zu einem Rabbi gegangen und der hat dich erstmal gegrillt. Also der hat wirklich alles von dir wissen wollen. Der wollte jede Frage, der hat dich komplett auseinandergenommen. Ihr liebe Jugendliche, Abitur ist dagegen Ponyhof gewesen. Das war wirklich, also richtig heftig. Und wenn der Rabbi dann zu dem Schluss kam, dass du das Zeug, dass du Zeug hast zu einem echten Jünger, dass du Zeug hast, ihm nachzufolgen, wenn du auch nicht nur das Wissen hast, sondern auch die Arbeitsmoral und die Ethik und so weiter, dann hat er sich dir zugewandt und gesagt, komm, folge mir nach. Und das war der Höhepunkt dieses jüdischen Schulsystems. Das war das, worauf alle Eltern immer hingehofft hatten. So das, wo wir heute immer sagen, oh, hoffentlich wird er mal Arzt oder sowas. Ja? Also das ist das Erste, was mir eingefallen ist, keine Ahnung, oder irgendwas anderes. Aber das war das, wo die Eltern immer hingehofft haben, oh, vielleicht wird er einmal ein Matheteis, ein Nachfolger, ein Jünger von einem Rabbi. Und wenn du das geschafft hast, wenn du dann ein Matheteis warst, ein Jünger, dann war dein Leben sehr klar vorgezeichnet. Weil in deinem Leben gab es nur noch drei Dinge, die für dich entscheidend waren. Alles andere musste sich hinten anstellen. Diese drei Dinge waren schlicht und ergreifend, mit deinem Rabbi zusammen zu sein, rund um die Uhr, so zu werden wie dein Rabbi und so zu handeln wie dein Rabbi. Das war die Quintessenz, das war quasi der Kern deines Lebens, sobald du angefangen hast, jemandem nachzufolgen. Mit einem Rabbi zusammen zu sein, das meint wirklich rund um die Uhr, 24/7 zusammen zu sein. Wir sehen das interessanterweise auch im Neuen Testament, dass Jesus das Gleiche auch mit seinen Jüngern vollzieht. Wir sehen dort zum Beispiel in Markus 3, wo er sagt, da ist irgendwie oben, glaube ich, was abgeschnitten, er rief zu sich, welche er wollte und die gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, und da kommt's, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete und so weiter. So, da siehst du, dass Jesus seine Jünger zu sich ruft, damit sie bei ihm sein sollten. Und sie waren tatsächlich alle Zeit bei ihm. Wir sehen in Lukas 9, wo Jesus alleine betete, und es geschah, als Jesus einmal alleine betete, und die Jünger bei ihm waren, da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? So, du siehst, Jesus war selbst dann, wenn er gebetet hat, wenn er auch selbst allein in seinen intimsten Momenten, hatten die Jünger Zugang zu ihm, weil sie waren die, die wirklich am allernächsten an ihm dran waren. Oder der Moment, wo Jesus im Garten Gethsemane wirklich vor diesem Horror der Kreuzigung stand und auch innerlich am Kämpfen, am Beben war, heißt es ja in Matthäus 26, da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der Gethsemane hieß, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, während ich dorthin gehe. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. So, du siehst, Jesus lässt seine Jünger sogar Anteil haben an seinen vulnerabelsten Momenten. Sie waren rund um die Uhr in jeder Lebenssituation mit Jesus zusammen. Und das war die Funktion, das war das, wie ein Jünger das nun mal gemacht hat. Es gibt einen hebräischen Segen, den ich sehr schön finde, der kommt auch in dem Buch vor. Und der geht wie folgt: Mögest du mit dem Staub deines Rabbis bedeckt sein. Das war ein Segen, weil im Verständnis damals war das, hey, je näher du an deinem Rabbi dran bist, je näher ihr connected seid, je stärker die Verbindung ist, umso besser. Weil das ist das, was ein Matheteis ausmacht, ein Jünger ausmacht, so nah wie möglich an seinem Meister dran zu sein, dass sogar sein Staub auf deiner Kleidung liegt. Ist doch ein fantastisches Bild. Und das war die Stoßrichtung, die es damals hatte. Dann das zweite Ziel war, so zu werden wie dein Rabbi. Und auch hier finde ich Jesus, der hier das wunderschön zum Ausdruck bringt, diesen Prozess des Werdens wie der Rabbi in Lukas 6,40. Da heißt es, ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Ist doch auch eine herrliche Definition von Jesus, so sozusagen als Lernziel. So, es geht nicht darum, dass du dieses oder jenes kannst, weißt oder wie auch immer, sondern es geht am Ende so zu sein wie der Meister. Das ist das Lernziel. Das war das innere Paradigma, das ein Mensch oder ein Jünger damals hatte. Und das ist für uns im 21. Jahrhundert, wo wir in einer Kultur leben, die hyperindividualistisch funktioniert, also wo alles danach geht, hey, mach dein Ding, leb deinen Traum, und jeder macht so irgendwie so diese, ja, jeder, wie gesagt, nicht selbstverherrlicht, sondern jeder verwirklicht sich selber und versucht irgendwie sein Leben zu führen. Für uns ist das sehr fremd, so die Vorstellung, wie jemand werden zu wollen. Aber in der damaligen Zeit war das höchste Ziel, die perfekte Kopie deines Meisters zu sein, die perfekte Kopie deines Rabbis zu sein. Das war letztlich das, worum es da ging. Und das Letzte letztlich dann so zu handeln wie dein Rabbi. Und auch hier haben wir den Text ja eben schon gesehen, dass Jesus genau das auch von seinen Jüngern, ich sag mal, erwartete und das ihnen auch mitgab. In Markus 3, wir haben den Text gerade schon gelesen, und er setzte 12 ein, die auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Also du siehst, Jesus sagt, seid bei mir, werdet wie ich und handelt wie ich. Also geht raus und tut dieselben Sachen, die ich gemacht habe. Das ist völlig klar, auch für einen Jünger in der damaligen Zeit so vorzugehen. Also diese drei Aspekte von Jüngerschaft waren im ersten Jahrhundert völlig normal, völlig klar für einen Mathetes, so die ganze Zeit bei seinem Rabbi zu sein, so zu werden wie sein Rabbi und so zu handeln wie sein Rabbi. Das war der Dreiklang, um den es die ganze Zeit ging. Jetzt ist es ja die Frage schon auch die, ist ja schön, wie das im ersten Jahrhundert war und wie das vor 2000 Jahren abgelaufen ist, aber die Frage ist ja schon auch die, wie sollen wir das heute als Christen leben im 21. Jahrhundert? Also wir haben ja schon das Problem, dass der ganze hebräische Segen schon gar nicht mehr funktioniert, mit dem der Staub an deinem Rabbi klebt und so weiter, weil wir haben keine staubigen Straßen oder ich weiß nicht, also gut, wobei ich wohne da auf dem Land irgendwo, also da ist schon staubig manchmal, aber so richtig, da allein das funktioniert nicht. Oder ich weiß nicht, wann du das letzte Mal beim Arbeiten, beim E-Mail-Schreiben plötzlich irgendwie ein Rabbi mit Bart vorbeikam und gesagt hat, hey, du, folge mir nach und du lässt irgendwie Kaffee und deine Computermaus stehen und sagst, alles klar, gehe ich mal hinterher. Also irgendwie dieses Konzept vor 2000 Jahren ist jetzt nicht mehr unbedingt etwas, was wir hier so noch so erleben. Und so stellt sich ja dann doch die Frage, ja, also wie funktioniert das eigentlich im 21. Jahrhundert? Und was von diesen Erstjahrhundert-Jüngerschaftsmodell lässt sich dann auch in unsere Zeit heute übertragen. Und ich würde es vielleicht so zusammenfassen, wie es hier John Mark Comer auch zusammenfasst, dass die Essenz dessen, was im ersten Jahrhundert Jüngerschaft bedeutet hat, sich auch hier ins 21. Jahrhundert übertragen lässt. Nämlich letztlich mit Jesus zusammen zu sein, letztlich Jesus ähnlicher zu werden und zu handeln, wie Jesus Christus gehandelt hat. Ich werde heute nicht im Detail auf alle drei Punkte eingehen. Wir werden in den nächsten Wochen uns jedes dieser einzelnen Ziele nochmal separat anschauen. Aber ich werde euch einfach, oder mein Ziel ist heute so ein bisschen so einen Überblick, so ein bisschen so eine Einführung zu machen in das, was wir dann die nächsten Wochen etwas tiefer anschauen wollen. So, dieses erste Ziel, mit Jesus zusammen zu sein, gilt auch für Jünger im 21. Jahrhundert. Die spannende Frage ist natürlich die, wie genau kann ich mit Jesus zusammen sein? Weil vielleicht ist es dir schon aufgefallen, Jesus ist nicht in dem Sinne da. Also nicht leibhaftig in physischer Form da, nicht im Fleisch da. Theologisch gesprochen sitzt er zu Rechten des Vaters. So, Jesus ist nicht in dem Sinne für uns greifbar. Und so können wir ihm nicht physisch in dem Sinne nachfolgen, wie es die Jünger damals gekonnten. Aber es ist durchaus möglich, eine andere Art, eine vielleicht eher metaphorische Form der Nachfolge auch im 21. Jahrhundert zu leben. Und die ist relativ klar und einfach beschrieben in Johannes 14, 15 und 16. Und das ist möglich durch seinen Geist. Jesus ist nicht mehr hier leibhaftig, aber sein Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch, auf alle Menschen, die an ihn glauben. Und dieser Geist, dieser Heilige Geist, erlebt in dir. Und in Johannes 14, 15, 16 ist beschrieben, wie dieser Heilige Geist, wie dort eine Staffelübergabe stattfindet, wie von diesem leibhaftig präsenten Jesus plötzlich ein neues Zeitalter anbricht, nämlich dem, dass er geht und ein anderer kommt, nämlich der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit hineinleitet. Das ist, was wir in Johannes 14 lesen, wo Jesus sagt, Ja, warte mal, hier ist schon wieder abgebrochen. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So, da findet ein Paradigmenwechsel statt. Du wirst vielleicht Jesus nicht in dem Sinne physisch nachfolgen, aber die Nachfolge fungiert und funktioniert durch diese Intimität und Beziehung zum Heiligen Geist. Umso dramatischer, dass im Leib Christi der Heilige Geist so oft schlechtes Fett abbekommt. Der Heilige Geist ist essentiell für uns Christen. Er lebt in uns. Wenn wir ihn nicht hätten, wären wie wir hilflose Waisenkinder, sagt Jesus. Weil das ist ja in der Tat so. Wenn Jesus weg wäre und wir einfach hier alleine uns selbst überlassen werden, ich habe euch lieb, aber ich habe keinen Glauben. Also das wäre nicht gut. Aber der Heilige Geist, der Geist Jesu lebt in uns und er leitet und führt und lehrt uns. Und dieses mit ihm Zusammensein, mit Jesus Zusammensein im 21. Jahrhundert heißt eine engstmögliche, intime Beziehung zu diesem wunderbaren, kostbaren Heiligen Geist zu haben. Das ist der Schlüssel dazu. Einer ist begeistert. Sehr gut. Zwei. Und da sei vielleicht noch gesagt, wir sind eine pfingstlich-charismatische Gemeinde. Also wenn du hier bist, dann kannst du auch die Erwartung haben, dass wir über den Heiligen Geist sprechen, dass wir den Heiligen Geist erwarten, dass er in unserer Mitte wirkt, dass er auch übernatürlich kräftig, mächtig wirkt, auch manchmal sogar ziemlich heftig wirkt. Und ich will dir aber sagen, auch gerade so in pfingstlich-charismatischen Kreisen, wir haben manchmal so einen Fokus auf diese Highlights, auf diese Bam-Momente und dann war ich da auf der Konferenz und dann, boom, hat es mich umgehauen und dann war ich da irgendwie so weggefegt und keine Ahnung was und das war krass und so. Und ey, ich lieb die Momente und ich habe in meinem Leben auch schon den einen oder anderen davon erlebt, aber diese Dinge sind auch nicht der Alltag. Und es ist auch nicht so, als würde es nur um solche Momente gehen, sondern der Schlüssel, die Essenz der Nachfolge sind nicht nur diese Bam-Momente, sondern es ist dieser stille Prozess, dieser stille Wandel mit dem Heiligen Geist, den vielleicht viele gar nicht mitbekommen. Wenn du morgens aufstehst und einfach ein Loblied singst oder sagst, guten Morgen, Heiliger Geist, so schön, dass du da bist, dieses bewusste Annehmen seiner Gegenwart, dieses bewusste Interagieren mit ihm, das ist oft ein stiller Prozess, manchmal auch ein quälend langsamer Prozess, wo du manchmal denkst, ach, ich wünschte, es wird doch einfach nur so Bäm machen und ich wäre völlig anders. Hey, ich habe Glauben, dass das nicht nur einfach Blabla ist, wenn es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Ich glaube daran, dass echte Transformation möglich ist, aber es ist ein Prozess, mit dem Heiligen Geist jeden Tag zu wandeln und nicht einfach nur bam, zack und dann gehe ich von einem Highlight zum nächsten, sondern in der Stille im Alltag von Minute zu Minute in diesem Rhythmus mit dem Heiligen Geist, in diesem Tanz, wie Irmgard das oft sagt, in diesem Tanz mit dem Heiligen Geist Schritt zu halten, Schritt zu gehen. Jetzt fange ich schon fast an, hier einen Walzer zu tanzen. Na gut. So, das ist also nochmal ein wichtiger Punkt. In Johannes 15,5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dieses Bleiben ist im Griechischen dieses Wort Meno und es heißt so viel wortwörtlich wie Wohnung machen in etwas. Also Jesus lädt dich ein, mach Wohnung in mir. Fang an wirklich wie in mir zu leben, zu wohnen, gedanklich, in deiner Ausrichtung, in deinem Herzen. Das ist das, wozu er einlädt. In dem Buch befindet sich, ich würde sagen, mittlerweile wahrscheinlich mein absolutes Lieblingszitat. Also im Moment ist es auf meiner Hitliste auf Nummer 1. Und es ist ein Zitat von Dallas Willard. Und ich habe euch das, weil ich es so genial finde, einmal vollkommen hier aufgeschrieben, dargestellt. Und zieht euch das mal rein, weil das so essentiell ist in Bezug auf dieses mit Jesus Zusammensein. Achtung, kann man das lesen? Ja. Die einfachste und zugleich wichtigste Aufgabe, der wir uns widmen müssen, ist, Gott soll in unseren Gedanken stets präsent sein. Das ist das grundlegende Geheimnis der Seelenpflege. Allein schon hier, Leute, da steckt schon was drin. Das grundlegende Geheimnis der Seelenpflege. Unser Anteil am Leben in Gottes Gegenwart besteht darin, unsere Gedanken immer wieder auf ihn zu lenken. Am Anfang wird es eine Herausforderung sein, weil die alten Gewohnheiten sich dagegen sperren. Aber es sind nur Gewohnheiten. Nicht das Gesetz der Schwerkraft, die sich verändern lassen. Wenn wir bewusst und kontinuierlich daran arbeiten, wird sich eine neue Gewohnheit einstellen. Bald wird unser Verstand sich auf Gott ausrichten, wie sich eine Kompassnadel nach Norden richtet. Wenn Gott das Ziel unserer Sehnsucht ist, wird er zum Polarstern unseres Weges. Ist das nicht Hammer? Ein Herz zu entwickeln, eine Gedankenausrichtung zu entwickeln, die wie eine Kompassnadel sich immer wieder auf den Herrn ausrichtet. Ist das nicht wunderbar? Und das beschreibt dieses Meno, dieses Bleiben in Christus, diese intime Beziehung mit dem Heiligen Geist zu sein, mit Jesus zusammen zu sein und ein Herz zu entwickeln, eine Ausrichtung zu entwickeln, die egal was du tust, ob du gerade Windeln wechselst, ob du Auto fährst, ob du Fußball guckst, ob du im Gottesdienst sitzt, ob du was auch immer tust, ein Herz zu entwickeln, das wie eine Kompassnadel sich ausrichtet, immer wieder hin zu ihm. Und ich sag dir eins, also diese technischen Geräte, ne, hier Tablet, Handy und so weiter, diese Dinge werden das anfechten. Die werden kontinuierlich daran arbeiten, dass dein Herz sich nicht ausrichtet hin auf ihn. Das nur so als kleinen Hinweis. Naja. Jesus ähnlich werden, kurz. Das zweite Ziel, Jesus ähnlich zu werden, beschreibt diesen Prozess der Formung. Und das, was Jean-Marc Comer auch immer wieder beschreibt, ist, wir alle werden ohnehin irgendetwas ähnlicher. Die Frage ist, was wirst du ähnlicher? In welche Form veränderst du dich? Wie verändert sich dein Charakter? Und was er auch sehr schön beschreibt, ist, er sagt, dass du etwas sehr Interessantes beobachten kannst bei älteren Menschen oder bei sehr alten Menschen. Kannst du oft entdecken, dass du dort in dieser Altersspanne die extremsten Ausprägungen von Charaktereigenschaften vorfindest. Also du findest dort im hohen Alter die gütigsten, die barmherzigsten, die freundlichsten, die fröhlichsten Menschen, die du überhaupt finden kannst. Du findest aber auch die verbittertsten, die frustriertesten, die unvergebensten, die was auch immer. Weil unser Leben eine konstante Formung ist und wir konstant geschärft werden, geformt werden und wir über die Zeit, und egal ob du gerade 70 bist oder gerade Anfang 20, du wirst irgendwann mal in den Spiegel schauen und du wirst jemand sein. Und die Frage, ich meine, du bist auch jetzt schon jemand, aber du irgendwann mal, wenn du mit dieser Perspektive rangehst, sagst, okay, wer will ich sein, wenn ich 80 bin? Und für manche von euch ist es nur noch ein Jahr hin. Wer will ich sein, wenn ich 80 bin? Und die Wahrheit ist die, du wirst nicht aus Versehen irgendwie plötzlich ein super reifer und liebenswürdiger und was auch immer Mensch sein, sondern da ist ein Formungsprozess, der sich Tag für Tag in deinem Leben am Arbeiten ist. Und die Frage ist, wem oder was willst du ähnlich werden? Auf was oder wen richtest du dich aus? Von wem oder was lässt du dich denn formen? Weil ich sage euch eins, wenn ich die Bergpredigt anschaue von Jesus, diese Kapitel 5 bis 7, so, wo er auch eine Lebensweise und einen Lebensweg darlegt, wo ich sage so, wow, ich will so ein Mensch sein, der das lebt. Ich will jemand sein, der mit 80 diese Dinge tatsächlich lebt. Ich will Jesus ähnlich werden von meinem ganzen Herzen. Ich möchte mit 80 eine Güte, eine Barmherzigkeit, aber auch eine Wahrheit ausstrahlen, die ich heute bei weitem vielleicht noch nicht ausstrahle, aber wo ich hinwachsen möchte, weil ich Jesus Christus jeden Tag ein bisschen ähnlicher werden möchte. Und das ist der Prozess, zu dem er uns einlädt. Wie gesagt, mehr dazu dann in 2 Wochen. Und letztlich das Dritte, so zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Und da will ich vielleicht noch mal kurz ein Wort sagen, ein pastoral ernstes Wort. Mich erschreckt es doch immer wieder, wie zufrieden Christen damit sind, sich einzig und allein darauf zu beschränken, charakterlich irgendwie Jesus so ein bisschen ähnlicher zu werden. Was ja schon schön ist, also ich bin ja schon froh, wenn wir wenigstens in der Ausrichtung klar sind. Aber irgendwie scheint es sie durchaus zu bedrücken, wenn sie in sich feststellen, oh, ich bin gar nicht so geduldig wie Jesus und gar nicht so liebevoll. Aber was sie überhaupt nicht bedrückt, ist der Umstand, dass sie nicht im Ansatz die Dinge tun, die Jesus getan hat. Versteht ihr das? Also wir sind so überhaupt nicht davon betroffen, dass in unserem Leben die Dinge, die bei Jesus an der Tagesordnung standen, überhaupt nicht stattfinden. Sollte das nicht irgendwas mit uns machen? Ich habe hier nur mal so eine Hitliste von Dingen, die in Jesus' Leben normal waren, einfach mal mitgebracht. Er lernte oder lehrte Jesus, er trainierte sie in der Nachfolge. Welche Menschen trainierst du in der Nachfolge? Einfach nur eine Frage. Er war konstant im Gebet. Er verkündete das Evangelium. Er heilte Kranke. Er trieb Dämonen aus. Er aß und trank. Und jetzt denkst du gerade, na, den Punkt habe ich aber abgehakt. Den habe ich auch geschafft. Nein, aber er aß und trank. Mit wem aß und trank er? Mit Sündern, Zolleinnehmern, mit den Verachteten. Wann hast du das letzte Mal jemanden am Tisch gehabt, der nicht dein Freund war, sondern jemanden, den du gesehen hast, der arm war, der krank war, der notleidend war, der was auch immer war? Also bevor du zu schnell einen Haken dran machst. Er prophezeite, er diente den Armen und wir könnten die Liste noch und nöcher weiterführen. Wie gesagt, wir werden darüber in 3 Wochen nochmal intensiver sprechen, aber das darf uns nervös machen, wenn in unserem Leben als Nachfolger, als Christen irgendwie diese Dinge nur bedingt oder nur gering ausgeprägt zu finden sind. Weil ein Jünger, ein Nachfolger letztlich auch handelt wie sein Meister. So letztlich, Jüngerschaft im 21. Jahrhundert ist ein Leben, das sich primär um diese 3 Ziele organisiert. Mit Jesus zusammen sein, Jesus ähnlich werden und zu handeln, wie Jesus gehandelt hat. Das ist das, und da merkst du schon schnell, das ist kein Hobby. Also das ist nicht irgendwie was, was du dann auch noch mal so am Wochenende machst. Und es ist auch kein Kurs. Das ist nicht ein Kurs, den du einmal die Woche belegst oder einmal, wo du sonntags hingehst oder irgendwie sowas. Sondern das ist dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben. Es berührt jeden nur denkbaren Bereich. Jeden. Jesus in allem nachzufolgen. Das ist eine große Entscheidung. Das ist eine große Sache. Jesus nachzufolgen. Schau, ich möchte dich fragen, willst du Jesus nachfolgen? Und ich frage die Frage übrigens nicht nur an die Leute, die vielleicht gerade frisch da sind, das erste Mal da sind, vielleicht noch gar nicht mit Jesus gehen und irgendwie da noch gar nicht so entschieden sind. Ich frage dich das auch, wenn du schon 30 oder 40 Jahre in den Gottesdienst gehst. Willst du Jesus Christus wirklich nachfolgen? Weil das ist eine extrem weitreichende Entscheidung. Einen Gottesdienst besuchen ist nicht das Nonplusultra abgeschlossene Jesus-Nachfolgen-Prinzip. Ein Gottesdienst zu besuchen ist nur ein mini kleiner Ausschnitt von dem, was es heißt, Jesus Christus mit deinem ganzen Leben nachzufolgen. Ich sage das immer mal wieder auch gerne, der Sonntagsgottesdienst ist nur die Umkleidekabine. Das Spielfeld ist da draußen. Das Spielfeld ist da draußen. Sobald du hier rausgehst, ist dein Leben. Und darf ich dir was sagen, einfach mal von Herz zu Herz, wenn ich als Pastor erlebe, auch gerade die letzten Wochen und Monate, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das so empfindet, aber ich höre so viel Leid und schwierige Situationen, einfach nur in meinem Umfeld. Ich mache noch nicht mal die Zeitung auf. Also ich rede noch nicht mal von politischen Lagen und was auch immer. Ich sage einfach nur mein Umfeld. Ich sage einfach nur Menschen, die ich kenne, Freunde, Bekannte, wie auch immer. Leid, Tod, Krankheit, Herausforderung, Schwierigkeit, Zweifel, Not, was auch immer. Ich habe manchmal das Gefühl, meine Festplatte für so Probleme ist wie so voll. Also da ist so irgendwie Speicherplatz dicht, weil so viel passiert. Und darf ich dir was sagen? Das Leben ist tough. Das Leben ist hart. Auch Jesus nachfolgen ist tough. Es wird dich alles kosten. Jesus sagt, hey, denk nicht, dass es happy clappy ist. Es ist wirklich dein Leben zu verlieren, um etwas zu finden, was du nur in Christus findest. Aber ich sag dir eins, das Leben ist tough. Die Frage ist, wie willst du es meistern? Wie willst du es meistern? Welchem Meister willst du denn folgen, um dein Leben zu meistern? Und meine Einladung an dich ist, mach ganze Sache. Folg diesem Meister nach, weil das Leben ist zu kurz und das Leben ist zu hart und zu tough. Und du wirst, wenn du gerade denkst, also bei mir ist alles Ponyhof, hey, du brauchst nicht lang warten, die Dinge kommen, du brauchst dich nicht danach ausstrecken. Sie kommen und sie kommen. Und damit will ich jetzt nicht irgendwas Negatives prophezeien. Ich glaube, jeder, der schon länger als 3 Tage auf der Welt ist, weiß, dass das Leben so ist. Von wem lernst du das Leben? Wem folgst du nach? Und es ist eine Zeit, in der wir uns wieder neu der Frage stellen müssen, bin ich bereit, mein Leben vollkommen auszurichten und zu organisieren, ein Masetes zu sein, ein Jünger zu sein, der tatsächlich sich nach diesen Dingen ausrichtet in seinem Leben. Und Thomas, du kannst vielleicht schon einmal hochkommen. Ich habe überlegt, ich will jetzt nicht irgendwie so einen emotionalen Aufruf machen, hey, wer will Jesus nachfolgen? Weil ich weiß, da werdet ihr alle die Hände heben. Und das mache ich jetzt nicht despektierlich, sondern ich meine einfach nur, ja klar, dann macht man das. Aber dann lasst ihr es auch hier und dann bleibt es doch wieder nur im Gottesdienstsaal. Ich will dich herausfordern, dass du dir jetzt Zeit nimmst, weil ich habe extra ein bisschen kürzer gepredigt. Genau genommen eigentlich nicht viel kürzer, aber 3-4 Minuten sind da schon noch da, in denen der liebe Thomas uns ein bisschen Musik im Hintergrund machen kann. Und ich lade dich ein, dir dieser Frage zu stellen, will ich Jesus wirklich nachfolgen? Und zwar mit allen Konsequenzen. Und vielleicht auch die Frage, wo in deinem Lebensbereich, welches Ziel von denen ist vielleicht gerade am schwächsten ausgeprägt? Und wo, und das ist das Coole, wir glauben, dass der Heilige Geist da ist. Ich glaube, dass er hier ist heute Morgen und du kannst mit ihm reden und du kannst ihn fragen. Heiliger Geist, was denkst denn du eigentlich über die drei Bereiche in meinem Leben? Und was würdest denn du vielleicht anders machen? Und was würdest du mir dann raten? Und der Heilige Geist ist der, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Und ich lade dich jetzt ein, stille zu werden. 3-4 Minuten stille zu werden, bevor Carmen dann gleich ein feuriges Gebet für uns spricht. Aber stille zu werden und mit diesem Heiligen Geist ins Gespräch zu gehen. Und zu sagen, Heiliger Geist, leite mich und führe mich in die Nachfolge hinein.